Wir leben in einer spannenden Welt, die noch ganz anders ist als vor 20, 30 Jahren, geschweige denn 40, 50 Jahren. Da hat sich enorm viel getan. Der Wandel, der sich vollzogen hat, technologisch, gesellschaftlich, ist so rapide vorangegangen, weil es immer wieder Menschen gab, die morgens aufgestanden sind und gesagt haben, ich werde was verändern. Vieles ist zum Positiven verändert worden, nicht alles. Es gab auch viele Sachen, die sich zum Negativen verändert haben. Allein wenn wir in unsere Taschen gucken, werden wir sehen, habe ich mein Handy gerade dabei? Nein, jeder von uns wird ein Handy haben. No? Es gibt verschiedene Marken, es gibt Samsung-Geräte, Android-Geräte, es gibt Apple-Geräte. Ich will ein bisschen kurz über diesen Gründer von Apple reden, der das Unternehmen mitgegründet hat, Steve Jobs. Steve Jobs hat sich 2007 hingestellt und der Welt ein Produkt vorgestellt, das alles verändert hat. Es war das iPhone. Da hat er sich hingestellt, hat das iPhone gezeigt. Das Ding konnte alles an Musik abspielen. Das Ding konnte mit dem Touchscreen bedient werden. Das gab es vorher so noch nicht. Da haben sich Menschen mit ganz viel Druck, mit ganz viel Zeit, mit ganz viel Geld hingesetzt, um das zu entwickeln. Und das hat die Welt ein Stück weit verändert. Seitdem haben junge Leute auch Schwierigkeiten mit Aufmerksamkeit, weil das ständig am Handy gebunden ist. Ja? Mit viel Positivem kamen auch Schatten dazu. Aber man kann nicht leugnen, dass da Menschen waren, die mit ihren Ambitionen eine Vision hatten davon, was sie sich für die Welt wünschen. Und Steve Jobs hatte damals gesagt, er will, dass die Leute den personalen, also den persönlichen Computer in ihren Taschen haben. Wer in den 70er Jahren oder 60er Jahren gesehen hat, wie die Computer damals ausgesehen haben, der wird sich wundern. Weil die Computer waren nicht klein, die waren riesengroß. Es waren teilweise ganze Lagerhallen voller Boxen, die einen Computer hatten. Und dieser Computer war nicht mal ansatzweise so leistungsfähig wie das Handy, das du heute in der Hand hältst. Was hat sich alles gewandelt? Weil es Menschen gab, die morgens aufgewacht sind und gesagt haben, ich will die Welt verändern. Nachhaltig. In der Bibel finden wir auch Menschen vor, die morgens aufstehen. So wie du und ich stehen Menschen morgens auf und müssen sich entscheiden, was mache ich heute mit meiner Zeit, mit meiner Kraft, mit meiner Energie, wohin geht das alles? Und ich möchte eine ganz besondere Passage mit euch lesen. Ich finde sie besonders, weil sie uns Einblick gibt in den Menschen, in die menschliche Seite und gleichzeitig auch in die göttliche Seite, wenn es um die Ambitionen und Leidenschaften Gottes geht. Und wir lesen diese Passage in 2. Mose Kapitel 3. 2. Mose Kapitel 3. Hier ist die Rede von einem Mose, der um die 80 Jahre alt sein müsste ungefähr. Und hier heißt es in der Bibel wie folgt. 2. Mose Kapitel 3. Wir wollen die ersten 10 Verse lesen. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Und nun, siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen, und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose lebt ein entspanntes Leben als Hirte. In den ersten 40 Jahren aufgewachsen in Ägypten, in der Elite des Volkes, war er vertraut mit allerlei Wissen, Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Und dann tötet er einen Ägypter und flieht. Er flieht in ein fernes Land, nach Midian, und verbringt dort den nächsten Abschnitt seines Lebens. In der Stille, in der Ruhe, bei den Schafen. Bis Gott nach etlichen Jahren in dem Kapitel 3 auf Mose zugeht. Und das, was wir hier lesen, ist ein Punkt in der Geschichte, an dem sich alles wandelt. Weil zu dem Zeitpunkt das Volk Israel schon seit Jahrhunderten in Gefangenschaft ist. Um die 400 Jahre ist das Volk in Gefangenschaft. Und jetzt scheint es aus der Perspektive Gottes zu sein, der Zeitpunkt ist da. Der Moment der Rettung aus der Gefangenschaft kommt jetzt. Und er beruft Mose, hinzugehen nach Ägypten, um dort in Ägypten das Volk herauszuholen und in eine neue Heimat zu führen. Was für mich an dieser Textstelle besonders spannend ist, ist der Wunsch Gottes, der hier deutlich wird. Gott ist es, der ja auf Mose zugeht und sagt, wir müssen das machen. Und wie begründet Gott das? Er sagt, ich habe das Leid meines Volkes gesehen. Ich habe das Leid meines Volkes gesehen und jetzt ist der Zeitpunkt, geh los. Wie wird Mose sich entscheiden? Wir wissen es, wir sehen es in der Geschichte. Mose geht tatsächlich dann hin und fängt an, die Sehnsüchte Gottes zu kommunizieren und den Plan Gottes umzusetzen. Was war denn der Plan? Der Plan war, ich gehe hin und ich hole sie da raus. Nicht sehr sonderlich konkret. Der Plan war, das Volk zu erretten. Und das ist die Sehnsucht Gottes, die durchkommt. Es gibt eine Parallele, die ich immer wieder in der Bibel vorfinde, wenn es darum geht, dass der Wunsch Gottes danach strebt, Menschen zu helfen. Die Söhne und also die Nachfolger Gottes sind immer Menschen, denen das Wohl anderer im Vordergrund steht. Sie sind diejenigen, die sich für andere einsetzen, dort, wo Unrecht entsteht. Ich will euch ein Beispiel geben. Denkt an Daniel. Daniel ist ein junger Mann, der aus seiner Heimat entrissen wird, weil die Babylonier in Israel eingedrungen sind und Israel überwältigt haben. Die Geräte im Tempel mitgenommen haben, samt aller jungen Leute, die in Israel waren. Und so ist Daniel nun in der Ferne bei seinen Feinden, soll dort umprogrammiert werden und erfährt Folgendes. Dieser mächtige König, der Israel überwunden hat, in Anführungszeichen, hat einen Traum. Und dieser Traum hinterlässt den König mit so vielen Fragezeichen, dass der nicht mehr klar denken kann. Und so ist es, dass seine Wahrsager und Traumdeuter vor ihn gebracht werden und der ihnen eine unmögliche Aufgabe stellt. Sagt mir, was ich geträumt habe und deutet mir meinen Traum. Und die Antwort der Traumdeuter und Wahrsager ist, König, was du von uns forderst, das kann gar keiner. Das geht gar nicht. Und da rastet der König aus. Und der König Nebukadnezar ist bereit, alle seine Traumdeuter und Wahrsager töten zu lassen, weil er nicht von ihnen über den Tisch gezogen werden will. Immerhin ist Nebukadnezar ja nicht irgendwer. Er ist der mächtigste Mann auf dem gesamten Planeten. Er ist das Haupt aus Gold. Er ist der mächtigste Mann auf dem Planeten. Und das sind seine Traumdeuter und Wahrsager, die ihm Honig ums Maul schmieren. Und er warnt sie und sagt, wenn ihr mir die Deutung und den Traum nicht nennt, werdet ihr alle sterben. Was hätte Daniel jetzt tun können? Daniel hätte sich jetzt spekulativ hinstellen können und sagen können, ich bin hier in der Feindschaft bei meinen Feinden und die fangen an, sich selber zu zerfleischen. Toll, gut. Gut, dass meine Feinde gerade Probleme haben. Und wenn da die Wahrsager und Deuter sterben, habe ich gar nichts dagegen. Aber das ist nicht, was passiert. Das, was wir bei Daniel lernen, ist, er sieht Unrecht, das an Leuten ausgeübt werden soll, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Aber weil Daniel nicht will, dass Menschen sterben, geht er ins Gebet mit seinen Freunden und bittet Gott um die Deutung des Traumes und um den Traum und Gott gibt sie ihm. Was macht Daniel? Er stellt sich vor den König und sagt, lieber toller König, ich hab das. Ich bin so schlau, ich bin so weise, ich hab dir den Traum mitgebracht und die Deutung. Nein. Daniel stellt sich dahin und erinnert den König, das, was du von uns forderst, das kann dir kein Mensch sagen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, dem alle Dinge offen stehen. Und das ist der Moment, an dem Daniel den Traumdeutern und den Wahrsagern den Kopf rettet. Er rettet ihnen das Leben, weil er nicht will, dass sie sterben. Wenn man die Rollen verteilen würde oder umtauschen würde, hätten die Traumdeuter das wahrscheinlich nicht für ihn gemacht. Davon kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgehen. Aber das war Daniel egal. Warum war es ihm egal? Weil in seinem Herzen, weil in seiner Brust ein anderes Herz schlägt. Ein Herz, das er bei seinem Vater gesehen hat, bei seinem Vater im Himmel. Und ähnlich sehen wir das hier bei Mose auch. Mose ist berührt von einem Gott, den sein Volk nicht egal ist. Und er sagt sich vermutlich, wenn Gott Interesse an seinem Volk hat, dann will ich Gott helfen. Es war ja Mose, der aufgrund des Unrechtes den Ägypter damals geschlagen hat. Mehr hätte er in diesem Moment gar nicht tun können. Er musste ja deswegen auch fliehen. Aber hier, jetzt, etliche Jahre später, wendet sich Gott an Mose. Und Gott öffnet sein Herz und sagt ihm, ich habe das Elend, ich habe das Leid, ich habe die Unterdrückung gesehen. Und jetzt ist der Moment der Befreiung. Geh los. Nach etlichen Einwänden, die Mose hatte, wer bin ich, was soll ich da machen, lässt er sich doch darauf ein. Er lässt sich darauf ein, diesen Weg mit dem Volk zu gehen, um sie aus Ägypten rein rauszuholen. Und er erlebt dann auch etliche Schwierigkeiten, weil nicht immer alles einfach läuft. Dieses Volk, das er retten wollte, war dann letztlich immer mal wieder, so wie du und ich, auch störrisch, wollte den eigenen Willen durchsetzen. Und Mose musste enorme Geduld mit dem Volk aufbringen. Weil nicht immer alles nach Plan lief, weil nicht alles reibungslos war. Aber der Wunsch Gottes, Menschen zu helfen, Menschen zu retten, war da. Ich komme zurück zu dem Gedanken, warum stehen wir morgens auf? Wir haben in dieser Welt, vereinfacht gesagt, zwei Möglichkeiten. Wir können morgens aufstehen, wir können unserer Karriere nachgehen, wir können unserem Job nachgehen, damit andere Leute uns toll finden. Damit Leute sehen, wie produktiv wir sind, wie genial wir sind, wie liebenswert wir sind und wie hoch wir in der Karriereleiter vielleicht kommen können. Vielleicht sind wir innovativ, wie ein paar Leute Innovativität zeigen und die Welt nachhaltig prägen. Oder wir sind Menschen, die nicht nach dem eigenen Wohlstand, Ruhm bemüht sind, sondern die nach dem schauen, was für Gott wichtig ist, was Gott auf dem Herzen liegt. Und das wird vielleicht auch gerade heute eine Zerreißprobe sein, weil es so viele Dinge gibt, die auf diesem Planeten passieren, die wir selber mit unserer Macht in Anführungszeichen nicht ändern werden können. Aber ich glaube, dass der Fokus und der Blickpunkt, den wir einnehmen müssen, uns im Beispiel der Bibel vorgegeben ist. Wir sollen Menschen sein, die nicht kalt gelassen sind von der Schwierigkeit, von dem Leid anderer Menschen. Es ist heute schwieriger zu navigieren als je zuvor. Und doch kann es manchmal eine Ausrede sein, dass wir dann nichts machen. Es gibt so viele Leute in unserem Umfeld, die eben leiden. Menschen, die es schwer haben. Menschen, die Trost brauchen. Wir brauchen Weisheit. Und ich glaube, dass uns das Wort Gottes heute immer noch etwas beibringen kann und zeigen kann. So wie wir bei Mose lesen, schon in diesen ersten Begegnungen, die Mose mit Gott hat, lernt er Gott kennen. Und das, was Gott auf dem Herzen liegt. Ist es auch das, was uns bewegt? Ist es das, was uns begleitet, Tag ein, Tag aus? Menschen zu sehen, die gerade verzweifeln, denen es schwerfällt. Menschen, die Trost brauchen. Menschen das Angebot zu machen, sich an Jesus zu wenden, kommt uns vielleicht nicht immer sofort über die Lippen. Aber vielleicht ist das jetzt die Zeit in der Geschichte, in der wir aufhören sollten zu schweigen. In der wir mutiger Leute verweisen sollten auf den Erlöser, auf den Messias, auf Jesus Christus. Weil dieselbe Haltung sehen wir bei Jesus. Jesus hätte sich in dieser Welt einen wunderbaren Namen machen können. Er hätte für alle wie ein König erscheinen können. Er hätte den Leuten nach der Vorstellung, nach den Wünschen reden können. Aber Jesus war nicht um die bemüht, die gesund waren. Jesus war bemüht um diejenigen, die krank waren. Was war denn die Krankheit, die Jesus am meisten verabscheut hat? Es war die Sünde. Weil die Sünde unser Endgegner war und vielleicht auch ist. Der Tod Jesu am Kreuz war notwendig, damit wir befreit werden von der Sünde. Auch deswegen finden wir uns heute immer noch in einer Welt wieder, in der viel Leid geschieht, in der viel Unrecht vorhanden ist. Wie gehen wir mit diesem Unrecht um? Was machen wir gegen dieses Unrecht? Gibt es da etwas, was wir tun können? Ich glaube, die Gefahr, vor der wir alle stehen, ist, dass unsere eigenen Herzen sich verhärten, je mehr Leid wir sehen. Aber dann in solchen Momenten immer noch den Menschen zu sehen, der uns gegenübersteht, da möge Gott uns ein neues Herz schenken. Ein weiches Herz. Ein fleischernes Herz. Und kein steinernes Herz. Ich wünsche mir, dass Gott unsere steinernen Herzen wegnimmt. Dass er uns näher heranführt an sein eigenes Herz. Das er immer wieder in der Bibel offenbart. Was werden wir tun für die Menschen, die leiden? Ich würde mir wünschen, wenn wir jetzt einfach eine Gebetsgemeinschaft machen, dass wir uns vielleicht in kleinen Gruppen aufteilen und ganz besonders für unsere Geschwister und Brüder und Schwestern, besonders im Iran, aber auch dort, wo Gott es uns aufs Herz legt, dass wir dafür beten, dass wir uns jetzt an der Stelle ganz besonders Zeit nehmen, um das vor Gott im Gebet darzulegen. Und so viel Zeit wir dafür brauchen, so viel Zeit nehmen wir uns. Ja. Ihr seid eingeladen, euch in kleinen Gruppen zusammenzustellen und dann beten wir gemeinsam.